wollte auch mal 5 Zugaben knallen. Und das machst du ja dann schon so, dass du dann eigentlich beim Applaus der ersten Zugabe die zweite haust und dann den dritte.
Ja,
du
ja.
wartest ja nicht, bis der Applaus dann abebbt. Wenn du dir das vornimmst, dass du heute da hier die Zugabenkiste aufmachst, dann machst du das so, ne?
Ich hatte das Gefühl, ich komme nach einer langen, heldenreichen, fast gladiatorenartigen Reise zurück.
Dabei waren das gerade mal 4 Tage oder so. Und ja, also wie einmal durch den Fleischwolf gedreht, kam ich zurück.
Also ich bin von der Bühne weg, hab fürchtet, mir liefen die Tränen wie Bäche. Dann habe ich kurz, also nach oben, ne, bin dann auch mit dem Kopf so nach oben wieder auf die Bühne. Dann geblinzelt wie verrückt, mich verbeugt. Eines der gepresstesten Lächeln wahrscheinlich meines Lebens rausgehauen. Aber es hat mir auch geholfen und ich habe mir auch gedacht, und selbst wenn die Menschen sehen, dass eine Träne läuft, so what?
Sie ist eine der aufstrebendsten Pianistinnen unserer Zeit. Sie ist aber nicht nur als Solistin etabliert, sondern engagiert sich für Frauenhäuser und leitet in Bayern ihr eigenes erfolgreiches Musikfestival Nuancen. Die Fachpresse lobt sie in den Himmel. Nach ihrem Debüt als 8-Jährige reihen sich Erfolge und Preise aneinander. Als einfühlsame Pianistin, Gradliebhaberin der zarten Zwischentöne, ist sie der Musikszene unentbehrlich geworden. Und heute hat sie den Weg an meine Kaffeemaschine zu Hause gefunden. Herzlich willkommen, Sophie Pacini.
Hallo, Eneas Humm.
Magst du eigentlich Kaffee oder Tee lieber?
Kaffee, ganz klar.
Ist das, weil du halb Italienerin bist?
Auf jeden
Fall.
Oder
bist du ganz?
Halb tatsächlich. Mein Papa ist der Italiener. Erstens erwartet ja auch jeder dann diese Antwort Kaffee. Wenn ich jetzt als halb Italienerin Tee sagen würde, würde ich nur gefragt werden, ob ich krank bin. Aber es ist tatsächlich so.
Das Kaffee. Ist wirklich so. In Italien, wenn man einen Tee bestellt, dann schauen die dich komplett komisch an. Ne?
Ja.
Wir sind hier bei Classic Doppio. Der Podcast, der klassische Musik und eine Tasse Kaffee zusammenbringt. Und daher offeriere ich dir natürlich heute auch einen Kaffee. Und der Kaffee, den wir heute trinken, der heißt Sinfonia, passend zu klassischer
Wahnsinn.
Musik. Und wird präsentiert vom Berliner Unternehmen Die Röststätte Berlin. Die Röststätte Berlin hat mehrere Lokale in Berlin, wo ihr Kaffee trinken könnt, wunderbare Leckereien verspeisen und im Winter sehr gemütlich drinnen sitzen, im Sommer sehr schön draußen in der Sonne sitzen kann. Also schaut gerne vorbei und vielen Dank für die Unterstützung an die Röststätte Berlin. Dann mache ich dir jetzt Kaffee. Was möchtest du für einen Kaffee?
Also, weil das ja schon so schön Doppio heißt, nehme ich einen Cappuccino con Espresso Doppio.
Allora.
Ich schaue dir ganz aufmerksam zu, wie du das machst. Ich bin völlig unfähig, mit so einer Siebträgermaschine umzugehen. Also ich habe das ein paar Mal probiert und das erste Mal ist die mir tatsächlich halb explodiert. Ja, der Kaffee war überall, nur nicht in der Tasse.
Du hast sogar ein Herz bekommen, schau. Kleines Herz. So.
Wirklich unglaublich schön. Du bist ja auch noch ein richtiger Barista.
So, jetzt sind wir hier mit dem Kaffee. Ich stoße ja immer mit Kaffee auch an.
Ach, na bitte.
Jetzt können wir einmal hier. Cheers.
Wie sagt man denn in der Schweiz eigentlich?
Prost. Sehr, sehr unelegant. Naja, in Bayern gibt es sicher auch so ein rühmliches Wort wie Prost.
Ja.
Ich hoffe, schmeckt dir die Symphonie.
Wow, wirklich?
Also du musst jetzt nicht lügen. Ne?
Überhaupt nicht. Also das war jetzt im Kopf kurz 5. Satz rheinische Schumann.
Wie klingt die?
Bam, 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 bam.
Das klingt also ein bisschen wie Dichterliebe.
Ja.
Aus alten Märchen winkt es hervor mit weißer Hand.
Stimmt.
Jetzt
wird es schon nerdig. Sind wir schon mittendrin.
Du bist ja Solo-Pianistin.
Ja.
Aber du machst gerne auch Kammermusik.
Mhm.
Machst du auch gerne Lied?
Ich habe tatsächlich in meiner Karriere bisher zweimal das Glück gehabt, Tenöre zu begleiten. Das war einmal
das
José
Glück.
Carreras.
Oh, das ist ein Glück, ja.
Okay. Und einmal war es Jonas Kaufmann.
Wow, also du bist oben eingestiegen. Ja. Es gibt viele, die beginnen an der Hochschule mit Studenten. Du bist mit Jonas Kaufmann. Und wie war der so?
Ja, du, also das war es war eine Weihnachtsgala auf Sat.1, die Carreras-Gala.
Okay.
Ja, also die immer relativ oft zu meinem Geburtstag stattgefunden. Ich war da schon ein paar Mal zu Gast.
War das an deinem Geburtstag?
War an meinem Geburtstag.
Wow.
Und da waren natürlich alle ganz besonders lieb. Also ja. Insofern habe ich da eine sehr smoothe Zusammenarbeit gehabt mit allen.
Und was hat er gesungen, Kaufmann?
Ja, was hat er gesungen? Er hat auf jeden Fall einen Weihnachtshit gesungen. Es war kein klassischer.
Udo Fröhliche oder so. Mit einem hohen C.
Oder It's Beginning to Look a Lot Like Christmas.
Das singt er gerne, ja. Der hat ja auch eine Weihnachts-CD. Die ist sehr schön.
Stimmt.
Ja, ja, der singt das sehr schön. Ich liebe Jonas Kaufmann. Na? Also, wenn Sie das hören, Jonas Kaufmann, kommen Sie in diesen Podcast.
Ja.
Er ist auch Hobby-Baristo tatsächlich.
Echt?
Ja, ja, der hat eine Maschine, ja.
Dann stehen die Vorzeichen alle günstig.
Sophie, dieser Sommer ist in Deutschland ja ins Wasser gefallen. Alle beschweren sich, aber ich sehe auf Instagram, du bist sehr viel unterwegs gewesen. Ja. Wo warst du zuletzt?
Zuletzt hatte ich so eine richtig krasse Trio-Tour. Ich habe begonnen in der Toskana, in Pietrasanta. Das ist lustigerweise der Geburtsort meines Papas. Und das ist in der Versilia, an der Riva, also am Meer. Und rechts daneben, beziehungsweise, also je nachdem von wo man jetzt guckt, aber wenn man vom Meer auf die Berge guckt, ist es links, ansonsten rechts ist Carrara, wo der weiße Marmor herkommt. Mhm. Auf der anderen Seite dann Viareggio, Firenze, also das ist im Herzen der Toskana. Und dort gibt es ein Festival. Das heißt Pietrasanta in Concerto.
Ah, das klingt auch schon toll.
Das klingt schon. Das ist eine wahnsinnig schöne künstlerische Stadt. Also da werden jedes Jahr Stellen dort schon etablierte, aufstrebende Künstler ihre neuesten Skulpturen auf den Marktplatz und können dort bewundert werden. Und es gibt immer wieder auch Ausstellungen. Ganz viele Goldschmiede sind dort ansässig und eben auch Kunstliebhaber, die einfach die schöne Toskana in der Abendstimmung genießen wollen auf der Piazza wie ein verlängertes Wohnzimmer. Also es ist wirklich wie aus einem Fellini-Film, wenn man dort sitzt. Und dort gibt es eben dieses Festival. Und dort habe ich vor, übrigens dieses Jahr tatsächlich genau 15 Jahren, Martha Argerich kennengelernt.
Nein, okay.
Und genau.
Hast du ihr geschrieben, dass du da bist?
Natürlich habe ich ihr geschrieben, ja. Das ist die ganze Clique um Martha. Also das ist die sogenannte, ich nenne sie liebevoll die Brussels-Clique, weil die kommen alle aus Brüssel.
Okay.
Und die haben dort eben dieses Festival zusammen mit der Rothschild-Bank. Also die Schweiz ist da auch involviert. Und ich habe ja vor, ich weiß auch nicht, wie viele Jahre, 2011 war das, habe ich, also ähnlich lange her, vor 14 Jahren, den Preis der Rothschild-Bank bekommen in Gstaad.
Einer der vielen Preise, muss ich kurz dazwischen sagen. Du hast den Echo gewonnen.
Ja.
International Classical Music Award.
Ja.
Kurz danach. Ne?
Kurz danach.
Dann den Deutschlandfunk-Förderpreis.
Ja.
Und das für die Zuhörer, das verbindet uns nämlich, weil wir beide haben den Deutschlandfunk-Förderpreis bekommen und den Echo/Opus-Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres.
Ja.
Deshalb warst du mir natürlich ein Begriff, bevor du mich wahrscheinlich kanntest, weil ich dich in der Liste der Ahnen gesehen habe.
Ich habe dich sofort kennengelernt, als du den Förderpreis bekommen hast, Deutschlandfunk. Weil ich wurde da getaggt in den Artikeln als vorherige Gewinnerin.
Genau. Wie ist das heute? Also heute wurde ja auch oder gestern irgendwie jemand wieder ausgezeichnet und dann habe ich in der Google Search Nachricht bekommen, Deutschlandfunk Förderpreis. Und ich so, den habe ich doch schon. Aber das ist ein toller Preis, weil da kriegt man eine Debüt oder eine CD.
Das
Meistens
stimmt.
Hat man ja schon eine.
Das stimmt.
Was hast du dann aufgenommen?
Ich habe mein allererstes Album habe ich aufgenommen dank dieses Rothschild-Preises.
Ah, ja.
Und zwar wird der in Gstaad bei dem Sommet Musicaux de Gstaad verliehen. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, aber den gab es eine Zeit lang. Und damals war die Klaviermacher-Legende Dimitri Baschkirov Juryvorsitzender, als ich damals gewonnen habe. Und die haben mir meine erste CD finanziert mit Orchester. Und danach habe ich eben den Förderpreis Deutschlandfunk bekommen und mein erstes Soloalbum aufgenommen. Und da waren Werke drauf von Schumann und von Liszt. Karneval von Schumann, die Intermezzi und die Liszt-Sonate in H-Moll. Ich wollte so ein krachendes Debütalbum, wenn schon Solo, weißt du?
Das ist immer, ich finde, Debütalben sind eine ganz schwere Thematik, weil entweder man geht in diese Richtung krachend und bei Gesang rate ich jetzt immer, was Unbekanntes zu machen, weil man dann noch nicht gerade verglichen wird mit den Kaufmanns, mit den Pavarottis etc. Aber das ist vielleicht bei Klavier auch noch anders, weil ihr seid einfach weiter. Also wir fangen ja viel später an. Mhm. In welchem Alter hast du deinen ersten Unterricht gehabt? Mit 4?
Mit 5.
Mit 5.
Genau.
Das heißt, dann hast du ja schon wie genau. viele Jahre? Vier, ja, 13 Jahre.
Genau, mein erstes Album habe ich mit 18 gemacht.
Genau, dann bist du schon echt eine erfahrene Musikerin gewesen. Ja. Du hast auch mit 8 dein Konzertdebüt gegeben in Salzburg, ne?
Ich habe in Salzburg das Studieren angefangen mit 8 Jahren bei Professor Karl-Heinz Kämmerling, auch absoluter Klavierguru.
Ja.
Genau, in Salzburg, genau. Aber eben zurück zu den Steps in Italien jetzt im Juli, war nach Pietrasanta, nachdem ich dort gespielt habe. Es war besonders schön, weil ich bin jetzt halt wieder zurückgekehrt dorthin und habe mich natürlich erinnert daran, als ich Martha vorgespielt habe damals. Das kann ich dir später auch nochmal ein bisschen erzählen. Das ist eine etwas filmreife Geschichte. Und dann bin ich nach dem Konzert direkt am nächsten Morgen, weißt du, in Italien beginnen die Konzerte dann, wenn wir hier ins Bett gehen, also irgendwie um 21:45.
Ja, ich habe es auch in Martina Frank um 21 Uhr jeweils begonnen.
Genau.
Herrlich.
Der ganze Tag ist irgendwie so gefühlt Lulli, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst.
Und ja, nicht zu viel.
Ne? Genau.
Ja, also es geht auch, ich dachte immer, es geht nur uns Sängern so.
Ja.
Aber ich bin immer so, ja, nicht sprechen davor. Ja, ja kein, im Supermarkt kein.
Das verstehe ich.
Okay, aber du fühlst dich auch so.
Ja, du, also das war 21:45. Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, das Konzert ist vorbei, da hat es noch nicht angefangen. Und dann ging das bis um 12 und danach noch Cena Insieme, alle zusammen. Und ins Bett habe ich war dann echt wirklich auf die Tube gedrückt, 2:30 im Bett, weil ich um 7 mit dem Zug nach Rom musste, um dort umzusteigen nach Neapel, um nach Capri zu kommen.
So. Das habe ich natürlich auf Instagram gesehen. Capri ist einer der schönsten Orte.
Absolut.
Hast du da schon mal gespielt?
Nein, nee, das war mein erstes Mal auf Capri und es hatte alles Verspätung. Ich habe 3 Fähren verpasst. Ich war wirklich nur 2 Stunden vorm Konzert dann in Capri.
Nein, okay, das hat man auf Instagram nicht
natürlich
gesehen. Du sahst
nicht
entspannt
natürlich
aus in diesem, wie war das, Cabriolet-Taxi?
Du weißt doch,
oder?
Fake it till you make it.
Warst du dann schwimmen da auch noch in Capri?
Nein.
Keine Zeit gehabt?
Nein, keine Zeit gehabt. Ich wäre gerne, aber ich war dort eben erst um 6 und am nächsten Morgen musste ich um 7 schon das Taxi nehmen, um nach London zu kommen, um dann dort umzusteigen, beziehungsweise nach Oxford.
Genau.
Und das war dann auch eine lange Odyssee, weil ich irgendwie am Flughafen 2 Stunden festsaß im Flieger ohne Aircondition bei 37 Grad Neapel im Juli auf dem Rollfeld in der Maschine. Also das war hardcore. Und dann habe ich noch in Oxford gespielt und dann bin ich zurück und hatte das Gefühl, ich war wie 3 Wochen unterwegs.
Ja.
Dabei habe ich meine Eltern, die vorher mit waren in Italien und dann auf mich gewartet haben, damit wir noch so 5 Tage Urlaub zusammen machen, weil wir uns dieses Jahr wirklich kaum gesehen haben. Und hatte das Gefühl, ich komme nach einer langen, heldenreichen, fast gladiatorenartigen Reise zurück. Dabei waren das gerade mal 4 Tage oder so. Und also wie einmal durch den Fleischwolf gedreht, kam ich zurück.
Aber das ist ja wirklich für das Publikum auch, das klingt jetzt übertrieben, aber so ist das Leben, wenn man auf Tour ist, wirklich. Es kann alles schief gehen und alles kann schiefgehen, außer das Konzert darf nicht zu spät beginnen.
Das stimmt.
Und
das
man
stimmt.
kommt dann wirklich irgendwie 18 Uhr an und mir ist es auch schon passiert, ich bin eingesprungen in Luzern. Ich saß hier an diesem Tisch um 11.30 Uhr und dann rief das Theater an, können Sie heute Abend 19.30 Uhr eine Vorstellung bei uns singen?
Oh.
Und da habe ich gesehen, ja, der nächste Flug nach Zürich geht erst um 14.50 Uhr. Dann war der verspätet.
Nein.
Schneesturm. Also ich bin um 18.30 Uhr in das Theater gekommen und 19.30 Uhr ging der Vorhang auf. Und ich habe denen noch gesagt am Telefon, können wir eine halbe Stunde später anfangen? Und die so, ja, gar kein Problem, das machen wir. Also das machen wir öfter. Ja, das war nicht so. Die haben mich angerufen. Und da saß ich in der Garderobe. Ich dachte wirklich so kurz, ich gehe noch einmal auf Toilette, nochmal kurz einsingen. Und ich höre die Ouvertüre. Und ich so, ist das eine Probe? Keine Probe. Ja, so ist das. Also du warst nicht schwimmen in Capri. Das muss ich dir sagen, nächstes Mal springen.
Warst du denn schon mal da?
Ich war mal im Urlaub.
Oh.
Ja, das. Ich habe einen Mann, der sehr gerne Urlaub macht. Und
das ist ja wirklich
ich kann
toll.
Ich kann das nicht. Ich kann nicht. Erstens, ich kann nicht abschalten im Urlaub. Also ich schaff's nicht. Dann keine E-Mails. Machst du im Urlaub E-Mails?
Hier ist echt ein heikles Thema. Also ich mache mal 2-3 Tage wirklich gar nichts. Aber das habe ich erst gelernt über die Jahre.
Ja.
Also, weil ich war aber, muss ehrlich sagen, ich habe so, solche intensiven Saisons hinter mir.
Ja.
Ich habe das so dringend gebraucht.
Ja.
Ich war völlig durch. Auch noch dazu auf der Tour, das waren nicht nur 3 verschiedene Orte, es waren 3 verschiedene Programme.
Okay, das heißt, du warst nicht mit den Also in Capri hast du Solo gespielt?
Nein, ich habe in Pietrasanta Solo und Trio gespielt. Ach, ich habe in Capri Duo gespielt und in Oxford Solo, ganz Solo.
Wie machst du das denn mit deinem Pensum? Also du hast gerade, ich habe einmal auf deiner Website geschaut, ich glaube, du hast über 50 Konzerte pro Jahr. Das Jahr hat 52 Wochen, oder? Also 51, 52?
Ja.
In der Schweiz vielleicht 53. Aber... Das heißt ja pro Woche ein Konzert und jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht Musiker sind, also pro Konzert 3 Tage Aufwand, mindestens mit Anreise, Konzerttag, Abreise. Da hast du noch nicht geübt, da hast du noch nicht das Konzertkleid aus der Reinigung geholt, all diese Sachen gehören ja dazu. Wie schaffst du das?
Puh, also ich versuche so gut ich kann, das Repertoire irgendwie blockweise anzulegen, also dass ich zumindest bei den Konzerten halbwegs in einer Reihe dasselbe spiele, aber das wird zunehmend immer schwieriger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist, also fast alle Veranstalter haben mittlerweile Mottos und dann haben sie Eigenwünsche und dann haben sie Angst, dass sich was doppelt, weil wir natürlich in einer Zeit sind, wo die Kulturszene den Bach runtergeht und man um Publikum einfach kämpfen muss. Ja. Und dann sind solche scheinbar Kleinigkeiten, werden Großigkeiten. Mhm. Und ich bin immer noch der Ansicht, dass es egal ist, auch wenn man mal ein Stück doppelt in der Saison, aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man es präsentiert. Aber da herrscht eine allgemeine große Panik, dass das einfach alles nach einem gewissen Plan läuft. Das heißt, am Ende fällt der künstlerische Wunsch eigentlich oft hinten runter. Und das macht es natürlich dann nicht so einfach, weil wir ja auch, du weißt es ja, teilweise an 1 bis 2 Jahre vorher die Programme abgeben müssen.
Genau das.
Dann ist es wie bei dem Thema, ob man eine halbe Stunde später anfangen kann, ist dann die Nachfrage, ich kann aber noch ändern. Ja, kein Problem. Bis du dann siehst, irgendwie 3/4 Jahr vorher ist schon das alles gedruckt.
Ja,
und dann
Tickets
heißt es
verkauft.
Ja, genau, das Programm ist jetzt schon gedruckt.
Ja.
Das heißt, du musst auch wissen, wie du dich seelisch fühlst in 2 Jahren.
Ja.
Ob du dann vielleicht der Meinung bist, du müsstest irgendwas aufarbeiten mit dir selber und willst jetzt vielleicht nicht dieses Stück spielen, was dich an etwas erinnert, was du jetzt nicht erinnert haben willst. Zum Beispiel, das ist ein kleines Beispiel.
Gibt es Sachen, die du nicht spielen kannst momentan, weil du vielleicht eine Erfahrung mit diesem Stück hast aus einer Zeit deines Lebens, wo es dir schlecht ging?
Im Moment geht es. Es gab solche Momente, entweder es hat mit einem Tod zu tun oder einfach auch, also das ist jetzt natürlich nichts Banales, um Gottes Willen, aber einfach, wenn eine Liebe in die Hose geht und man verbindet das mit einem Stück. Ja. Es gab eine Zeit, da konnte ich zum Beispiel die Widmung von Schumann nicht spielen, weil ich mir mal gedacht habe, hättest du denn nicht ein Beispiel nehmen können an Robert Schumann? So macht man das, so eine Widmung schreibt man. Ist doch klar, dass alles andere
aber
dann nicht
aber nur im Schreiben ein Beispiel. Nicht
ja, das
im
stimmt wohl.
Sonst waren die ja auch nicht sehr glücklich, die ganzen lieben Komponisten.
Ja, also insofern, das Pensum ist schon... Ja, es bedarf viel Planung und auch ich bin jemand, der sehr, sehr gerne alles unter Kontrolle hat und im Voraus alles auch sehr genau irgendwie schon organisiert hat. Also auch repertoire-technisch. Und zum Beispiel jetzt der August und der September sind Monate, also der August ist an sich mein freier Monat, um das Repertoire zu üben, was ich dann ab September brauche, weil da geht das wirklich ineinander über. Und ich habe mir dann aber im Januar, Februar sozusagen ein bisschen Sabbatical genommen, um einfach mal wirklich den Stecker
zu
ziehen.
Bist du dann zu Hause oder gehst du auf Reise?
Ich bin dann zu Hause. Also ich hatte mir überlegt, vielleicht tatsächlich eine Reise zu machen. Ich habe immer wieder mal das Angebot mit der MS Europa zu reisen, 2 Konzerte zu spielen und eine Tour mit denen zu machen. Also so ganz lassen kann ich es nicht, aber ein bisschen abschalten. Ja.
Also ich kann dir sehr empfehlen, wir haben sowas gemacht. Wir sind nach Thailand.
Ja.
4 Wochen. Ich habe erst unterrichtet. Also ich musste dahin, weil ich unterrichtet habe.
Mhm.
Und dann sind wir einfach in der Region geblieben, auf verschiedenen Inseln und so. Das kann ich dir sehr empfehlen. Und als wir da waren, habe ich ganz viele Anrufe bekommen für Einspringer. Und ich war sehr sauer, dass ich nicht fliegen konnte, aber es ist zu weit weg.
Ja.
Vorteil. Also,
du musst
die Zeitzone und die Klimazone wechseln. Wir haben vorher schon über Robert Schumann gesprochen. Also, ich liebe Clara und Robert Schumann. Das ist, glaube ich, für mich die Musik für die Insel.
Ja.
Du hast auf deiner CD Bittersweet, welche 2025 bei Avenir Records erschienen ist, ein Werk. Das ist sehr berühmt, aber du spielst es wirklich für mich sehr, sehr persönlich und sehr versunken. Das heißt, von fremden Ländern und Menschen.
Ja.
Und ich behaupte jetzt mal, dass das für dich ein besonderes Stück ist. Und du spielst das wahrscheinlich auch schon sehr lange, oder? Du kennst das... Seit der Kindheit? Oder?
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, die Kinderszenen sind so ein Stück, also bevor ich jetzt hier bei Avenir bzw. Deutsche Grammophon, die gehören zusammen, aufgenommen habe, war ich ja bei Warner Brothers.
Mhm.
oder Warner Music, wie sie es jetzt nennen. Und da war mal der Wunsch, dass ich die Kinderszenen aufnehme von Schumann. Und das war zu einer Zeit, da war ich Anfang 20 und ich hatte das Gefühl, ich bin noch nicht bereit für einen Rückblick. Und bin ich immer noch nicht. Also die Kinderszenen sind ja ein Stück, was entstanden ist, wirklich nicht als um für Kinder etwas zu schreiben, sondern in gewisser Weise, um sich auch nochmal den Blick zu gewähren, als Erwachsener durch die Augen eines Kindes die Welt zu sehen und so ein bisschen in diese Traumwelt zurückzukehren. Und gerade jetzt in der aktuellen politischen Lage auch war für mich es irgendwie ein inneres Anliegen, dieses Stück von fremden Ländern und Menschen zu spielen, weil das einfach etwas so unglaublich friedvoll Versöhnendes hat, aber gleichzeitig auch eine... diese naive Schönheit, die so vieles leichter machen würde, wenn man sie nicht als als eine Naivität bezeichnen würde, aus der man herauskommen muss. Mhm. Manchmal ist es vielleicht auch schön, wenn man darin bleibt, weil sich manche Probleme dadurch gar nicht erst eröffnen. Ja. Also finde ich zumindest. Und in diesem Stück ist es, das ist bei Schumann ganz generell so schwierig, ein bisschen wie bei Mozart, diese, wirst es verstehen, sofort, wenn ich sage, diese Einfachheit zu zeigen. Und da ist aber so viel dahinter, da ist so viel dazwischen. Und du hast irgendwie so viel Herzbeben, was du damit reingeben möchtest. Und musst dich auch in gewisser Weise selbst zensieren, ohne dass man es hört.
Ja, ne? Ich finde immer bei, also für mich ist lustigerweise Schumann und Bach zum Singen ganz ähnlich, weil beides einem so, also jede Musik geht einem nahe, aber die beiden haben so eine Art, die triggern einen sofort oder man möchte so sofort. Oh.
Das stimmt.
Und wenn man aber die Musik dann anschaut, die Töne und die Intervalle, ist es total mathematisch.
Ja, das stimmt.
Und also ich übe immer, wenn ich eine Bach-Kantate singen muss oder so, übe ich es wie ein Schumann-Lied. Und ein Schumann-Lied übe ich dann immer wie ein Bach-Partita oder was auch immer. Also,
das ist toll.
Find die total ähnlich.
Mhm,
Clara finde ich ganz anders. Clara unterscheidet sich. Spielst du gerne Clara Schumann?
Ja,
Klavierkonzert?
Also ich höre Clara Schumann sehr gerne. Das mit dem Spielen ist so eine Sache. Ich habe viel Clara Schumann gespielt. Mhm. Also für das, dass es ja leider nicht so wahnsinnig viel gibt. Ja. Aber das, was es gibt, habe ich gespielt. Und ich unterhielt mich da auch letztens mit Martha Argerich drüber, weil ich dachte, das ist vielleicht nur mein Eindruck, dass tatsächlich die Musik von Clara Schumann furchtbar unangenehm in der Hand liegt. Also ich bin ja groß geworden.
Hatte die besondere Hände vielleicht?
Ich habe keine Ahnung, aber ich bin ja groß geworden mit dieser gesamten virtuosen Literatur von Liszt und Chopin. Mhm. Das ist ja so mein Kernrepertoire. Gefühlt je schwieriger, desto besser. Aber bei Clara ist es so, also das hat etwas zwischen Liszt und Brahms, aber es ist etwas sehr, sehr, sehr Eigenes und man kann dadurch sehr gut nachfühlen, auch wie sie gespielt haben muss, beziehungsweise interpretiert hat. Und das finde ich als Zeitzeugnis irre spannend. Aber das zu spielen, du übst das tagelang und hast das Gefühl, du fängst von vorne an. Und ich war so beruhigt, als Martha sagte, no, it's the same for me. Und ich dachte mir schon, okay, wenigstens habe ich nicht alles falsch gemacht in meinem Leben. Aber ja, tatsächlich.
Das ist so frustrierend.
Es ist frustrierend, aber du hörst bei Clara, finde ich, auch sehr stark, was sie zu der Zeit gespielt hat.
Mhm.
Ich habe jetzt kürzlich das Chopin-Trio gespielt, Klaviertrio spielt man fast nie. So ein drittes Klavierkonzert gefühlt mit noch Geige und Cello. Und da gibt es so viele Zitate von Clara Schumann, beziehungsweise umgekehrt. Und das finde ich so toll bei Clara Schumann. Und man merkt, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, sehr viele Wiederholungen. Sowas fast so ein bisschen Brodelndes, sowas fast so ein Unmutartiges oft, was sie so in sich rührt. Ja. Und das ist also bei Schumann, finde ich, hört man das ganz stark bei Robert Schumann in der Nacht bei den Fantasiestücken.
Ja.
Da zitiert er nämlich auch Clara Schumann mit ihrem zweiten Scherzo.
Ja.
Also das ist ganz erstaunlich. Die beiden, ich habe ja in der CD In Between,
genau,
was ich vor ein paar Jahren aufgenommen habe, habe ich mich sehr stark mit diesen Wahlverwandtschaften beschäftigt.
Was ist eigentlich, wenn wir kurz bei CDs bleiben und du bist eine Recording Artist, du hast 5, 6 CDs draußen?
11
sind es 11, okay, das... 11, du hast 11 CDs, okay, das siehst du, ich kann nur mit Gagen umgehen, nicht
ist
mit
gut.
normalen. Was ist für dich als Pianistin, wenn du eine CD aufnimmst, der Unterschied zwischen Studio oder Konzerthalle mit Mikros oder Konzert? Weil für mich als Sänger sind immer die ersten 2 Tage im Studio Horror. Ich denke immer, mir fehlt das Publikum, mir fehlt dieses gegenseitig. Und dann fange ich es an zu lieben.
Mhm.
Wie ist es bei dir?
da wir ja als Pianisten häufig noch den Aspekt des Flügels dabei haben und entsprechend auch Kosten natürlich damit verbunden sind, mit Stimme und so weiter. Ich habe das Glück auch, wie du ja auch mit dem Deutschlandfunk, dass da sehr oft diese Zusammenarbeiten oder mit dem WDR entstehen können und da wird das noch finanziert. Aber dennoch sind so viel mehr als 3 Tage meistens gar nicht drin. Bei so einer, das heißt.
Und wie viele Stunden pro Tag?
8, 9.
Ja, das ist schon echt auch viel.
Das ist viel. Also wir Pianisten haben ja leider keine Ausreden. Also bei uns ist weder der Ansatz im Eimer, noch ist die Stimme weg. Da hören höchstens der Rücken wehtun, aber da muss man.
Kann dir Ausreden geben von uns.
Gerne. Und insofern, tatsächlich lade ich mir Freunde ein ins Publikum. Oder meine Mama oder mein Papa ist früher mitgefahren. Jetzt ist er schon einfach in einem Alter, wo er nicht mehr so lange so gut sitzen kann. Mhm. Aber meine Ma, die kommt gerne mit oder eben auch Freunde. Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich alleine in dem Saal sitze. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer einen Tonmeister des Vertrauens, der mich seit immer schon begleitet. Mhm. Und der weiß ganz genau, wann er mich nochmal fragt, Sophie, willst du mal durchspielen?
Ja. Ich habe auch einen Tonmeister, Stefan Antonin, mit dem habe ich 3 CDs gemacht und der kennt mich auch vom Atmen. Also der weiß schon, wenn ich so mache, ob es ein guter Take wird. Also, wir haben jetzt auch gerade eine CD aufgenommen, die kommt dann im Herbst raus, wo ich habe noch nie so hoch gesungen, also fast Tenorlage.
Wow. Cool.
Und dann habe ich ihm dann, hatte irgendwann angefangen rumzumeckern. Ja, das können wir das nochmal? Ich habe gesagt, ich gebe dir eine Version und dann ist Schluss. Die muss dir gefallen. Aber als Pianistin machst du da, du machst verschiedene Takes natürlich. Mhm. Wenn du jetzt eine Sonate spielst, spielst du sie chronologisch auf der CD durch? Also fängst du mit dem ersten Satz an oder sagst, nee, du fängst von vorne an immer?
Immer. Immer. Also was ich meistens mache, ist, ich spiele das einmal durch, wie so eine Art Konzert-Take. Stell mir vor, das ist jetzt ein Konzert und dann spiele ich das in einer Konzertfassung. Dann gehen wir ins Detail, arbeiten an verschiedenen Stellen. Aber ich bin nicht so der Fan von dieser kleinteiligen Stückelung, weil ich dann einfach das Gefühl habe, dass ich das große Ganze verliere. Das heißt, entweder mache ich tatsächlich, ich mache immer lange Takes, also so richtig ganz, es sei denn, man will wirklich mal einen Triller, der kommt immer so ein bisschen müde daher, den will man jetzt knackig spielen, dann spielst du wirklich nur einen Triller-Take oder so.
Ja.
Oder 27 Triller-Takes. Das wäre auch ein Name für einen Podcast.
Das wäre ein Triller-Take. Das ist dein Podcast.
Das ist mein Podcast. Ja, aber nur wenn du als erster Gast kommst.
Also ich komme als erster Gast. Darauf cheers auf deinen Triller-Take-Podcast. Ich wusste, mit dir wäre das sehr amüsant. Deshalb habe ich dich eingeladen.
Vielen Dank. Und ansonsten tatsächlich, weil meistens ja der letzte Satz ein Resümee ist, auch in der Steigerung vom ersten und vom zweiten Satz. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich, um auch frisch zu sein, wenn du jetzt nach 2, 3 Stunden spielst und dann den wiederholten Take machst, kann das ja auch mal einfach ein wirklich ermatteter Take sein.
Ja.
Dann mache ich nur einen einzelnen Satz. Aber meistens, also ich habe zumindest für mich selber das Gefühl, dass ich nicht so gut in diese musikalische Erzählung reinkomme, wenn ich nicht irgendwie von vorne dann anfange. Deswegen sind Sonaten aufzunehmen einfach auch sehr herausfordernd, weil man möchte es ja trotzdem am Ende, soll es ja so klingen wie im Konzert, nur mit dieser Detailtreue und Präzision einer Aufnahme. Aber es soll ja auch nicht klingen wie eine abgelaufene Aufnahme, wo du das Gefühl hast, du bist schon irgendwie im Wald seit 3 Tagen unterwegs, die Schuhe sind durchgelatscht und
das
du hast kein
sehr
Wasser
authentisch
getrunken.
Wahrscheinlich. Du hast einmal in einem Interview gesagt, du kannst nicht ohne Händel sein.
Ja.
Und für mich gibt es so einen Unterschied zwischen dem Händel in England, Deutschland oder dem mit den italienischen Opern, die ja so wunderbar sind. Könntest du eigentlich, du könntest mal so eine Sammlung spielen, Opernarien von Händel
das
für
stimmt.
Soloklavier. Die sind, ich finde nämlich die Melodien
das,
von Händel, also Army O Corps aus Alcina oder Lascia che io pianga sind ja.
Du hast Lascia che io pianga, das ist das Stück, was ich immer als Zugabe spiele.
Nein.
Ja, und zwar seit ungefähr 6, 7 Monaten habe ich nämlich eine Fassung entdeckt von Moritz Moszkowski. Und die spiele ich tatsächlich jetzt auch gerade in Oxford. Da habe ich davor die Tannhäuser-Ouvertüre gespielt. In der Klavierfassung.
Na, von Liszt.
Von Liszt,
ja.
Und dann habe ich als Schlussgebet diese Lascia che io pianga Transkription gespielt. Und die kommt auch auf dem neuen Album raus. So, also jetzt nächstes
Wann
Jahr kommt ein
neues Album?
Nächstes Jahr.
heißt?
Das kann ich noch nicht sagen, aber es gibt Veränderungen. Also in jeglicher Hinsicht, labeltechnisch, namenstechnisch, aber es ist auf jeden Fall eine Fortführung von Bittersweet.
Toll.
Aufgrund des Erfolges von Bittersweet 1 kommt sozusagen Bittersweet 2, aber das werde ich nicht so nennen.
Ja. Aber Lasha Kyopianga, ist interessant, dass du das als Zugabe spielst. Mhm. Ich war mal in einem Liederabend von Simone Kermes, eine Sopranistin, eine ganz tolle Sängerin.
Ich kenne Simone gut.
Die hat als Zugabe Lasha Kyopianga gesungen. Und die ist ja eine ganz virtuose Künstlerin. Mhm. Also die singt ja Koloraturen, Halsbrecher, die schwierigsten Sachen hat sie gesungen. Und dann stellt sich diese Künstlerin hin und singt Lasha Kyopianga. Es war so berührend, dass ich finde immer, wenn Künstler zurück zur Basis können,
ja.
Piano und
absolut.
Straight.
Das ist auch das schönste Kompliment, wenn man es gesagt bekommt. Das ist das Schöneste am Anfang des Podcasts, das herausgestellt hast, die Leisen, das Pianissimo.
Das passt,
weil das, ja. Was sozusagen, also wie auch immer, das, die Virtuosität und dass man irgendwie halsbrechend, wie du schon gesagt hast, halsbrecherisch unterwegs ist und transzendent das Klavier einmal um sich selber dreht, das ist das eine, aber dann zurückzukehren und die Stille auch aushalten kann.
Ja.
Also eine Pause und die Spannung im Saal aushalten kann, ohne das. Und da finde ich, merkt man, wie weit man das Publikum hat, wenn man die erste Pause macht. Wenn man die erste Pause macht und kurz innehält und die eine Viertel von mir aus auch verlängert auf eine halbe,
ja.
Und merkt, knistert schon, da sind sie. Keiner bewegt sich und ne, also ich finde, da kann man gut abmessen, wie weit man schon gekommen ist.
Was ist deine andere Lieblingszugabe? Hast du so Standards? Oder?
Ja, ich habe Standards. Also ein Standard ist eben Lasha Kyopianga und der andere Standard ist die 6. ungarische Rhapsodie von Liszt.
Mhm.
So ein absolut so ein Showpiece.
Ja. Was ist das Konzert mit den meisten Zugaben? Was war das?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Es war auf einmal mal auf der Wartburg beim MDR Musiksommer, weil da weiß ich noch, da habe ich eines der ersten Male die Tannhäuser-Ouvertüre gespielt, natürlich dort, ne, auf der Wartburg.
Ja, auf der Wartburg.
Mhm, in dem Saal, den Liszt akustisch auch noch überwacht und mit erbaut hat. Und da sitzt du dann da hier, Sängerkrieg, Tannhäuser,
Wahnsinn,
hallo.
Oder?
Also das war schon ein unfassbar tolles Feeling.
Die machen
Feeling.
Ja auch immer die Oper Tannhäuser einmal im Jahr auf der Wartburg. Das muss auch Wahnsinn sein.
Man kann dort auch tatsächlich eine Aufnahme machen. Habe ich mir schon mal überlegt, die Tannhäuser-Ouvertüre dort aufzunehmen mit einem Filmteam. Also das ist es sind einfach ganz andere Schwingungen in diesen Wänden.
Und ich betreue
Wänden.
Es mit dem Podcast.
Ja,
Willkommen zur Wartburg.
Das wäre wirklich schön.
Also, als ich in Weimar gesungen habe am Deutschen Nationaltheater, die sind ja alle Wagner-stolz da, weil Wagner da ja auch dirigiert hat. Und dann kam meine Mutter mich besuchen und hat gesagt, ach, hier fährt ein Wartburg rum.
Oh.
Und ich wusste nicht, dass es die Automarke Wartburg. Okay. Und ich so, nein, Mama, das ist die Wartburg. Und meine Mutter ist aus Budapest und sie, nein, Eneas. Es ist der Wartburg. Oh. Und ich, nein, die Wartburg, bis ich gesehen habe, es geht um ein Auto.
Ach, wie schön.
Ja.
Das ist eine süße Erzählung.
Du bist wie vielsprachig? Du bist fließend.
Zweisprachig aufgewachsen und dann kam halt noch Englisch dazu und so manch ein Dialekt.
Manch einer, das heißt.
Meine Großeltern, beziehungsweise meine Mama ist aus, ich wollte nur kurz zu Ende sagen, ich habe da an dem Abend 5 Zugaben gespielt. 5
5?
Man kann natürlich mehr machen, aber ich spiele meistens lange Programme und deswegen bin ich, und auch Programme, die richtig in die Knochen gehen und in den Rücken. Also da waren 5, aber das wollte ich mir selber mal beweisen. Ich wollte auch mal 5 Zugaben knallen. Und das machst du ja dann schon so, dass du dann eigentlich beim Applaus der ersten Zugabe die zweite haust und dann die dritte.
Ja,
also du wartest ja nicht, bis der Applaus dann abebbt. Wenn du dir das vornimmst, dass du heute da hier die Zugabenkiste aufmachst, dann machst du das so, ne? Aber du hattest gerade was gefragt.
Deine Dialekte.
Meine Dialekte. Also meine Mama kommt aus Leipzig.
Mhm.
Also könnte ich auch richtig gut Sächsisch sprechen.
Du könntest auch Sächsisch sprechen.
Na klar.
Ah, die Simone hat nämlich damals gesagt, der letzte Zugabe ist immer das Lasha Kyopianga.
Ja, Lasha Kyopianga, das ist schon vom
das
Ende.
War so
der
berührend.
War doch auch aus Halle. Ja. Wenn du mal überlegst,
der Georg,
der Schumann, und die haben alles so gesprochen, der Wagner, furchtbar, hä?
Ich
meine kleine Clara.
Ich liebe.
Komm mal her.
Wir könnten da ganz normal. Ich kann das ja überhaupt nicht als Schweizer, aber wenn du dir vorstellst, die Matthäus-Passion.
Oh Gott.
In dem Duktus. Mache dich mein Herz rein. Ja, ich fände das Ich warte darauf. Urtext. Wir haben alles Urtext. Oder alles. Außer die Sprache.
Ja, was immer noch der schönste Satz beim Arzt. Das werde ich nie vergessen. Habe ich mal meinen Opa begleitet zum Arzt. Und ich hatte selber irgendwie was, was mich... Und dann hat die... Und da war ich noch relativ klein. Dann sagte die Ärztin, du mach dich mal nackig.
Herrlich.
Also ich liebe diesen Dialekt. Und dann kannte der Abore-Sprecher. Ich komme ja aus Minga, also
aus
da
Minga, genau.
Das kann ich schon auch, ja. Aber sagen wir mal so, wenn ich umherum sitze mit meinen Freunden und so, dann komme ich schon ein in den Dialekt, aber sonst eigentlich nicht. Den finde ich ein bisschen vulgär für eine Frau. Das ist
begrüßt du die Gäste bei deinem Festival? Heißt das eigentlich Nuancen? Ist richtig?
Nuancen.
Begrüßt du sie auf Bayerisch?
Ja, aber eigentlich meistens bei der Verabschiedung, weil bei der Verabschiedung ist man so ein bisschen lockerer. Und
ja, also, da haben die Sponsoren schon bezahlt.
Und ich könnte, also ich komme schon rein, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt und ich habe das Gefühl, dass wenn ich gerade auch so in diesem Modus bin, ein Konzert zu moderieren, dass ich dann vielleicht eher in einen nicht ganz so perfekten Slang reinkomme und dann ist mir das eher peinlich von meiner Community, weil das ist ja wirklich tiefstes Oberbayern und bei der Verabschiedung oder beim Gute Nacht nach Hause wünschen, da bin ich dann schon etwas relaxter und dann komme ich da schon etwas leichter rein in den Dialekt.
Wir haben gerade über deine Tätigkeit als Pianistin, deine Haupttätigkeit gesprochen, über dein Festival kurz, da kommen wir noch zurück. Das Thema Frauenhaus ist dir sehr wichtig. Ganz kurz, du gehst in Frauenhäuser, du spielst dort mit was auch immer es dort gibt. Du bringst auch ein Keyboard mit,
ganz
oder?
Ganz genau, ja.
Wie kann man sich so ein Konzert in einem Frauenhaus vorstellen? Also es sind ja Frauen, die traumatisiert sind, körperlich, psychisch.
Absolut.
Das ist kein normales Konzert in dem Sinne.
Das ist kein normales
Konzert. Wie machst du das?
Also der Titel Bittersweet ist ja auch entstanden aufgrund meines ersten Konzertes in einem Frauenhaus, wobei eher mehr bitter als sweet ist. Aber ich kann das erzählen, eines meiner letzten Konzerte in einem Frauenhaus, was mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, das war... Ich sage es einfach aus Schutz der Frauen dazu, in der Nähe von Hannover, also nicht genau wo, in der Nähe von Hannover. Und da, also man muss sich das so vorstellen, das sind Häuser, die nicht gekennzeichnet sind. Und nur ich bekomme mit einem speziellen Code die Adresse, die ich abrufen kann. Und auch nur einmalig. Das heißt, ich muss mir die dann auch aufschreiben und einfach aus Sicherheitsgründen. Ja. Das wirkt dann alles unfassbar sicher und professionell, bis du dann an den Punkt kommst, wo du an dieses Haus herangefahren wirst mit dem Taxi. Darfst ja auch nicht sagen, du fährst zum Frauenhaus, du sagst natürlich nur die Adresse. Und dann ist das ein ganz normales Wohnhaus. Von außen sieht das ganz normal aus. Es stehen auch Fantasienamen auf den Klingelschildern.
Ach, wirklich? Also, okay.
Ja, also es hat überhaupt keinen Anschein von irgendeiner Community oder von irgendeinem Haus, wo mehrere Menschen zusammen unter einem Dach leben, die sich gegenseitig unterstützen. Und dann wirst du da begrüßt, ich wurde da begrüßt von einer der Pädagoginnen, die dort arbeiten. Muss man dazu sagen, zum Großteil ehrenamtlich, weil das, was sie bezahlt bekommen, liegt weit unter dem, was sie am Ende wirklich leisten für so ein Frauenhaus. Und du würdest dir erwarten, da ist Security, da ist vielleicht auch irgendwie mit einer Schlüsselkarte, nichts. Diese Frauen sind sich komplett selbst überlassen. Was ich nicht wusste, in Deutschland sind über 80% Frauen mit Migrationshintergrund. Das heißt, die sprechen auch alle überhaupt nicht eine Sprache. Die verständigen sich in ihrem Leid durch auch vor allem sehr viel Blickkontakt und auch einfach Energieaustausch. Aber es gibt viele Kinder in den Frauenhäusern, weil
die Kinder sind bei den Müttern,
weil meistens die Mütter erst dann den Schritt schaffen, wenn die Kinder in Bedrohung kommen. Also für sich selber erdulden sie ganz viel. Aber sobald es auf die Kinder überspringt, kommt dieser Löweninstinkt und dann verlassen sie diesen häuslichen Missbrauch. Aber meistens eben erst mit Kindern.
Wie finden diese Frauen das Frauenhaus? Also du sagst, sie sind schwer zu finden. Also es gibt die Ämter helfen sicher, aber gerade wenn jemand, ich weiß nicht, aus Syrien kommt, kein Deutsch spricht, kein Englisch, wie finden
das? Das ist
Sie
eben
das?
Auch eines der Gründe, weswegen ich das immer mehr und mehr in die Medien getragen habe, weil es gibt darüber einfach wenig Informationen. Und es gibt eine allgemeine Nummer, die man anrufen kann für die Seelsorge, beziehungsweise auch wenn man einfach in Not ist. Dann gibt es auch über die Polizei die Option, dass man dahin vermittelt wird. Aber also die erste Anlaufstelle ist, wenn du wirklich in Gefahr bist, du rufst die Polizei. Und dann wirst du dahingehend weitervermittelt. Untereinander haben die Frauenhäuser auch Austausch, weil zum Beispiel, wenn du jetzt was ich auch eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit, wunderschöne, starke Frau kennengelernt habe, die verfolgt wird vom Vater im Hinblick auf einen Ehrenmord. Ja? Die ist durch die halbe Republik geflohen in ein anderes Frauenhaus. Das heißt, du gehst nicht in ein Frauenhaus, was in derselben Region liegt, sondern du fliehst hunderte Kilometer weit weg. Und dann, und das finde ich so wahnsinnig berührend, dass, und also im Sinne von einfach schockierend berührend, das, also da stellst du mir jetzt noch die Haare auf, dass man bedenkt, dass, also wir kennen das ja selber, ne? Ängste kommen nachts besonders stark raus. Mhm. Und wenn du in so solchen Situationen bist, dann hast du natürlich nachts besonders das Gefühl, fast schon paranoid, ob da jetzt die Fenster, ob jemand durchs Fenster kommt, ob jemand einbricht, ob jemand dich findet. Und dann wäre gerade so ein Sicherheitspersonal, würde so viel bewirken. Stattdessen nimmst du anstatt Sicherheitspersonal, nimmst du Sicherheitstabletten, damit du einfach einschläfst und das nicht irgendwie checkst, dass du Panik hast.
Ja.
Und es gibt einfach ganz wenig Geld für diese ganzen Institutionen. Ja. Also es gibt natürlich in gewisser Weise Unterstützung vom Staat, aber es gibt A, zu wenig Frauenhäuser, B, zu wenig Plätze und die Dunkelziffer liegt bei, also wirklich, es ist horrend, wie viel passiert in Deutschland jeden Tag hinter verschlossener Tür.
Gibt es wie wenige pro Frauen Stadt den eine Frauenhaus, ein Frauenhaus etwa? Oder
ja, es
nicht
gibt auch auf dem Land,
Stadt.
Nicht unbedingt in jeder Stadt. Es gibt in den großen Städten mehrere Frauenhäuser, aber viel zu wenig Plätze. Ich sagte, das größte Frauenhaus in Bayern ist in München und das hat 40 Plätze.
Das ist ja nichts. Also das ist ja super klein,
richtig,
wenn du dir überlegst, wie viel,
richtig,
du sagst, die Dunkelziffer ist viel höher.
Viel höher.
Das heißt, wir haben gar nicht die Kapazität dafür.
Nein.
Denkst du, es wird durch dein Engagement auch wirklich besser? Also kannst du was erreichen?
Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon auch ein Engagement, sagen wir mal so, zugesagt bekommen von der politischen Seite her auf Bundesebene.
Ja.
Also wo das wirklich auch wachgerüttelt hat, weil ich mich aber auch politisch tatsächlich engagiere und gucke, dass ich auch Politiker mit ins Boot hole.
Ja.
Dadurch, dass man dann als Musiker auch in eine Talkshow eingeladen wird, die eben normalerweise keine Musiker einlegt, weil du weißt ja, wie das ist. Als Musiker hat man wenig Spots, in eine Talkshow zu rutschen, obwohl man wahnsinnig viel gesellschaftspolitisch beitragen könnte.
Ja.
Allein durch das Spiegelbild, was die Musik uns gibt, haben wir eine ganz andere Menschenkenntnis und könnten da viel beitragen. Aber Musiker ist gleich, wird weggesappt im Fernsehen. Genau, Musik und Musiker in der Talkshow, das passt irgendwie nicht zusammen. Und insofern, habe ich da ein bisschen das Bewusstsein, oder zumindest habe ich das Gefühl, kann ich es zunehmend schärfen, weil auch ganz viele Medien darüber berichten. Und dadurch wiederum erzählt der eine dem anderen und so. Und auch die Frauenhäuser zunehmend erlauben sich mehr und mehr, mich einzuladen. Am Anfang wussten sie auch nicht so genau, komme ich da jetzt mit einem Filmteam und so weiter. Es gab ja auch wirklich Interesse seitens der großen Medien, dass man so eine richtige begleitete Filmkampagne macht. Was ich aber am Anfang abgelehnt habe, weil erstens ging es mir nicht darum und zweitens will ich da nicht antanzen mit einem Marketing-Team, was ja auch den Eindruck vermittelt, als ob ich das machen würde, weil ich eine Story suche.
Ja.
Aber es war mir einfach ein inneres Anliegen, weil ich ganz oft nach Konzerten, also besuchen mich Menschen, erzählen mir ihre Lebensgeschichte und das einschneidendste Erlebnis, also ich habe eine Schulkameradin gehabt in der Grundschule, deren Tante häusliche Gewalt erlebt hat und nie Hilfe erfahren hat, weil die Familie das totgeschwiegen hat. Das war ein wichtiger Aspekt, der mich auf diese Idee gebracht hat. Der andere war, mich hat mal eine Frau kontaktiert, die bei einem Konzert in Regensburg über so eine betreute Vermittlung, wo Menschen mehr Geld hinterlegen können für eine Karte, sodass andere, die sich das nicht leisten können, die Karte unterstützt, finanziert bekommen.
Ja.
Und die war in meinem Konzert, diese Dame, und war so berührt und irgendwie hat sie das so mitgenommen und ihr so viel Mut gegeben auch. Ich erzähle ja auch immer ein bisschen was über die Stücke und die Hintergründe, dass sie tatsächlich am nächsten Tag sich aufgerafft hat, Weg zum Arbeitsamt und so weiter, und die hat ihr Leben neu auf die Reihe bekommen und hatte wirklich an der Existenz, am Existenzminimum hat sie gelebt, mir ein kleines Paket gemacht mit Taschentüchern, wo Klaviertasten drauf sind. Dann solche Federflügel, die ich mitnehmen soll zu jedem Konzert, damit sie mich beschützen. Also, und ein Buch und dann noch ein Notizbuch und ein Stift. Also sowas von liebevoll zusammengepackt und ein Brief, wo sie sich bedankt hat, dass ich ihr Leben verändert hätte mit diesem Konzert. Und das sind so Sachen, die haben mir einfach auf Dauer auch den Mut gegeben, dass ich der Meinung bin, ich könnte tatsächlich vielleicht für einen kleinen Moment die Welt zu einem besseren Ort
total
machen. Und so kam die Idee mit dem Frauenhaus. Und weil du fragtest, wie das ist, also muss ich das so vorstellen, erstmal kommst du in so einen Raum rein. Es hat alles was so ein bisschen von einem unschönen Gemeinderaum. Mhm. Also stell dir einfach einen Gemeinderaum vor in einem Gemeindehaus und das ist alles so eher tendenziell nackt. Das Holz ist dieses Schulholz, weißt du, so dieses glatt polierte, unpersönliche Holz und die Vorhänge sind sehr neutral, überhaupt nicht einladend und mancher Blumenschmuck, der wirkt so ein bisschen unbeholfen, der da so rumsteht. Und alles andere sind Spenden. Also Kissen, Sofas, Betten, alles Spenden.
Es gibt wirklich kein Geld.
Es gibt kein Geld. Es ist nicht irgendwie eine Einrichtung, wo du das Gefühl hast, es ist zumindest, wenn auch nur ein Zwei-Sterne-Hotel, es ist ein Hotel. Mhm. Es hat alles etwas von, du bist in gewisser Weise angekommen in einer Sammlung von Randartikeln. Mhm. Und so fühlst du dich natürlich auch ein bisschen wie ein Randartikel. Ja. Ausgestoßen, ausgespuckt und irgendwie nicht mehr dazugehörig. Mhm. Und in so einem hoffnungslosen Zwischenteil, ja, also wo du das Gefühl hast, du müsstest irgendwie, du willst mit einer, auf einer Seite willst du so diesen Abgrund überwinden und möchtest diesen alten Erdteil verlassen mit dem Fuß und mit dem anderen hängst du im Neuen, bist aber ständig in Spannung und hast Angst, irgendwo loszulassen. Ne? Entweder du fällst zurück, du fällst rein oder, also es ist ein ganz schwieriges Spannungsfeld. Und dann kommen diese Frauen so schüchtern der Reihe nach in diesen Raum rein, wo ich das Klavier aufbaue. Also eben ein Elektroklavier, da tue ich mich manchmal auch mit den Klavierhäusern des Ortes oder der Stadt absprechen. Und dann erzähle ich einfach ein bisschen was zu den Werken und sage, es ist einfach ein Konzert für euch. Ihr dürft weinen, schreien, rauslaufen, euch umarmen, auf den Boden setzen, aus dem Fenster schauen. Alles ist erlaubt, keine Emotion ist zu viel. Und lasst euch einfach, das ist einfach ein Moment der Auszeit, der Selbstliebe für euch. Und was ich einfach diesen Frauen zurückgeben möchte, ist ein Gefühl von Selbstwert. Weil das ist das, was sie einfach nicht mehr haben. Und wenn man sich dann diese Geschichten anhört, also mir wird sehr viel erzählt, ist beim letzten Mal haben wir auch zusammen Pasta gekocht nach dem Konzert und ich habe so viele schockierende Geschichten erzählt bekommen, was da alles auch bis diese Frauen den Weg schaffen oder bis eine Frau, ich möchte an der Stelle nicht mal sagen diese Frauen, bis eine Frau den Weg schafft aus dieser Hölle heraus, das dauert. Erstens, weil sie sich eine familiäre Hölle suchen, weil sie meistens schon in der Kindheit das erlebt haben. Das heißt, du suchst dir etwas, was deiner Prägung entspricht. Bis du es dann verstehst, dauert es Zeit. Und dann ist einfach dieses Gefühl von Schuld und vor allem von Wertlosigkeit und in gewisser Weise auch irgendwo befleckt. Und damit etwas Neues zu starten, auch Scham, das ist ein ganz übler Cocktail, um neu anzufangen. Und
die emotionale Bagage, riesig. 20, 30 Jahre.
Ja. Und Musik macht da eben den entscheidenden Unterschied. Allein schon in der Körperhaltung, also gerade bei der Mozart-Fantasie in D-Moll, die ist auch auf dem Bittersweet-Album drauf, beginnt ja in Moll. Das ist so ein Suchen, ein Suchen und nicht gleich finden wollen auch. Also das ist so eine Zwischenphase in diesem Wandlungsprozess. Und teilweise auch mit Dissonanzen, völlig untypisch für Mozart. Und dann kommt auf einmal nur eine Überleitung, A7, also Dominant-Septakkord, ne, zwingender Akkord für eine neue Welt in D-Durs. Ein Halbton und er verändert, das merkst du bei diesen Frauen in dieser Situation, wo sie ja auch etwa Musik hören, mit der sie noch gar keine Verbindung hat. Die wenigsten haben eine Verbindung zur Klassik. Wie gesagt, Migrationshintergrund 80%. Und dann merkst du eben diese Sprache, die du nicht übersetzen musst, ist ein Halbton und der gesamte Körper richtet sich auf. Und auf einmal strömt irgendwie so ein ganz schüchternes Licht durch den Körper. Das hat jetzt nichts Esoterisches, das ist etwas ganz Visuelles. Nee, das kannst du absolut sehen. Und danach dieses Gefühl, dass sich alle nicht nur umarmen, sondern auch mich. Also ich bekomme da so viel Liebe auch zurück. Das ist für mich das Gefühl, ich weiß, warum ich diesen Job mache.
Wenn du weggehst von diesen enorm bewegenden Stunden,
ist hart.
Musst du das abladen irgendwo? Ja. Also weil du kannst ja nicht dann weiter normal machen.
Nein,
oder?
Also ich verbinde das ja in der Regel mit einem Konzert am nächsten Tag.
Ja. Da lädst du dann ab im Konzert?
Tatsächlich oder? Spiele ich in der Regel etwas verletzlicher. Ja. Also die Piani sind leiser, die Forti sind stärker. Also es ist auf jeden Fall eine höhere oder beziehungsweise eine kurvenreichere emotionale Achterbahn im Konzert. Aber ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die mich schon, also wie eine Art Wahlschwester in Köln, und die kennt das schon. Die kennt mich einfach wahnsinnig gut und eben wie eine Schwester, und bei der lade ich das dann auch gerne mal ab und rufe sie an und erzähle ihr davon. Mhm. Aber was ich auch einfach oft mache, ist eine ganze Weile spazieren zu gehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe das mittlerweile für mich verinnerlicht, mit dieser Aufgewühltheit mal eine Weile zu sitzen. Und das finde ich auch etwas, was uns ein bisschen, glaube ich, abhanden kommt in der heutigen Zeit. Mal mit Leere, mit Schmerz, mit Inakzeptanz oder vielleicht auch Verzweiflung einfach mal zu sitzen. Wir sind gewöhnt, dass wir uns ständig ablenken können. Wir brauchen nur das Tablet oder das Smartphone rauszunehmen. Dann gucken wir uns Reels an oder was auch immer. Oder ein YouTube-Video, wo wir erklärt bekommen, welcher narzisstischen Neigung das Ganze wieder zum Opfer gefallen ist. Aber eigentlich geht es ja darum, dass du das mal brennen lässt. Ja. Es muss brennen.
Dich damit auseinandersetzen, ja. Du bist also eine sehr sensible Person auch natürlich. Das hört man auch in deinem Spiel und das schätze ich und liebe ich. Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass man authentisch musizieren muss. Ja. Und das ist mein Credo. Also ich weigere mich mittlerweile, Sachen fertig zu hören, wo ich das Gefühl habe, da ist jemand nicht authentisch am Werk. Also es gibt so viele Musiker, die copy-paste, oder?
Absolut.
Weil das ist ja auch beim Musizieren, es gibt ja die Noten, da steht ja alles drin.
Ja.
Ob wir jetzt leise oder laut, mehr oder weniger. Ja. Aber dein Leise ist anders als Martha Argerichs Leise, hoffentlich. Jeder hat sein Leise. Wie du sagst, Tag vorher ist was im Frauenhaus beim Konzert, dann bist du verletzlicher. Wie arbeitest du an deinem authentischen Spiel? Oder ist das eben etwas, an dem man nicht arbeitet?
Also ich arbeite tatsächlich daran, dass ich es mir beibehalte. Und das ist jeden Tag ein neues Versprechen, was ich mir gebe. Das sage ich deswegen dazu, weil du weißt es selbst, wir leben in einer Branche, in einer Szene, in der also scheinbar sehr vieles offen zu handhaben ist in der Thematik, aber es noch wahnsinnig viele Tabuthemen trotzdem gibt, die wenig angesprochen werden. Also das ist einfach so, und auf der anderen Seite eben auch diese Legendarisierung von teilweise alter Tradition. Also du wirst ja groß mit diesem Damoklesschwert, was über dir schwebt, von wegen, das hat man immer schon so gespielt.
Genau, so, da ist es leise.
Ganz genau. Und du wirst so groß, das ist, du kannst dich dem kaum verwehren.
Richtig.
Und dann ist es auch...
Und durch die Wettbewerbe wahrscheinlich
absolut.
Noch mehr.
Absolut.
Ne?
Ja. Und dann kommt das, was ich meine mit Tabuthemen, es kommen die Marktthemen dazu. Das heißt, wie verkaufe ich, was verkauft sich, dann haben wir das Thema der Streaming-Plattformen, da muss am besten alles kürzer und bekannter sein. Also es ist ja wirklich,
Amen.
Es wird also fast unmöglich, dann haben wir Social Media, wo du einen immer auf diesen Content reduzieren musst und dann
10
am besten,
Sekunden.
Genau, und am besten 4 Sekunden mit einem Hook.
Ja.
Also das heißt, du fängst an mit, warum solltest du Karneval nicht hören, damit die Leute irgendwie stehen bleiben. Oder dieses elende, halt, hör auf zu scrollen. Also wir kennen die ja jetzt auch alle, diese alten Witze. Ja?
Schrecklich, oder? Du kannst heute nur noch, würde ich mal sagen, eine Karriere anstreben, also auf einem hohen Level, wenn man das alles mitmacht.
Ja, das stimmt.
Oder?
Und dann kommt aber hinzu, dass du ja auch Menschen an deine Kunst binden möchtest, also wenn du ein Fanpublikum wirklich etablieren möchtest, dann brauchst du ja etwas, was dich ausmacht. Wir haben jetzt aber über Dinge gesprochen, die ja in gewisser Weise austauschbar sind.
Ja.
Weil, wann entsteht Authentizität? In der Tiefe. Aber die Tiefe erhältst du nicht in 4 Sekunden oder 10 Sekunden, sondern da musst du in gewisser Weise tatsächlich einem Vorbild folgen. Ich meine, wann ist das eigentlich passiert, dass wir ganz gerne sozusagen uns influenzieren lassen? Also ich weiß, als du noch Teenager warst und ich, da war das Schlimmste, dass mich einer beeinflusst.
Ja.
Und stell dir mal vor, jetzt bist du hauptberuflich Beeinflusser. Mhm. Wie schlimm ist das denn eigentlich, oder?
Und mir wird auch immer wieder gesagt, ich habe so Freunde, die machen PR für irgendwelche Firmen und die schauen dann mein Social Media an und sagen, das ist gut, aber das ist viel zu bunt, das muss viel mehr einheitlich sein und am besten alles in beige.
Ja.
Dann denke ich mir so, ich bin aber nicht beige.
Nein.
Ich poste mein Leben. Und ich liebe übrigens deinen Social Media, das ist lieb, immer sehr
danke.
Schön. Aber man wird so ein bisschen in diese Schubladen geschoben. Ich merkte das ganz stark, als ich diesen Opus Echo Slash gewonnen habe, dass die Leute in Interviews auch immer die gleichen Fragen.
Ja.
Und einmal weiß ich noch, du kennst sicher diese Frage, also wie wurden Sie Sänger? Und da habe ich meiner Journalistin von einer ziemlich großen Zeitung gesagt, das habe ich schon so oft beantwortet, nächste Frage.
Oh.
Weil ich merkte, dass ich kriege gar nicht die Chance, was Neues zu erzählen.
Ja, ich weiß.
Geht es dir auch ab und zu so, dass man in diesem Business immer mehr dieses Instagram Classics sein muss, ne?
Ja. Man muss konform. Man muss konform sein und in gewisser Weise auch leicht verdaulich und auch am besten so, dass man
leicht
das
verdaulich.
Ja, schnell total, verarbeitet, aber auch schnell vergisst. Und das ist das Hauptproblem. Mhm. Und deswegen, du fragtest, wie arbeite ich an der Authentizität? Also eigentlich, indem ich jeden Tag überprüfe, ob ich zu sehr mich anpasse.
Mhm.
Und indem ich auch tatsächlich das Leben passieren lasse und nicht versuche, irgendwie mich gesettelt ans Klavier zu setzen, sondern ich setze mich zu jeglicher Tageszeit ans Klavier und das Klavier oder beziehungsweise die Musik richtet mich auf.
Sehr schön.
Und dadurch tue ich auch in gewisser Weise eine Hörvorstellung prägen bei mir selbst, die ich dann immer wieder suche, indem ich mich erinnere, als es Momente gab, in denen mich die Musik zusammengesetzt hat.
Mhm.
Also, ja, ich versuche sozusagen, mich zusammensetzen zu lassen und nicht ganz an die Sache ranzugehen von Anfang an.
Gibt es eigentlich, also für uns Sänger, wir können nicht weinen und singen. Das geht nicht.
Ich.
Obwohl es diesen berühmten Ausdruck gibt, denk ans Weinen. Also, es funktioniert nicht, weil du dir verschlägt wortwörtlich die Stimme.
Ja.
Jetzt habe ich in dieser Oper in Martina Franka, Owen Wingrave von Britten, habe ich am Ende immer geweint, weil ich mich so verloren habe im Spiel.
Wow.
Das ist so ein dramatisches Ende. Ist es dir schon mal passiert in einem Konzert, dass die Emotion überhand genommen hat? Und wie hast du dann reagiert? Weil das ist der Zeit, du bist dann schon so weit gegangen.
Also es gab tatsächlich zwei Momente. Einmal war das ein Moment, da ist meine Mutter an Krebs erkrankt vor einigen Jahren. Das war tatsächlich das zweite Mal, dass ich auf der Wartburg gespielt habe. Und da habe ich, ich wusste gar nicht, ob ich das Konzert spielen kann. Also ob ich das irgendwie emotional durchstehe. Das sind alles Stücke, die ich mit meiner Mutter sehr verbinde und so. Und meine Mama hat mich zum Konzert begleitet. Sie saß dann in diesem Säulengang vom Konzert. Und ich habe gemerkt, ich muss spielen. Also wenn ich nicht spiele, kann ich das nicht verarbeiten. Ich habe es spielend verarbeitet. Ich weiß nur, dass wahrscheinlich die Emotionen so extrem auch waren, die Kontraste, das ist auch etwas, was mich sehr an die Musik fesselt, die Kontraste auszureizen. Und nach dem letzten Ton sind die Leute aufgestanden, wie von so einer Feder hochgesprungen. Das hatte ich Standing Ovations. Und normalerweise freut man sich ja über Standing Ovations. Und für mich war das sowas von zu viel. Also ich habe mich auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass gerade irgendwie mein Leben auseinanderfällt, weil ich nicht wusste, wird das meine Mutter überleben. Also heute ist sie stabil, es war ein langer Gang, es war ein schwerer Gang und zu dem Zeitpunkt wussten wir das nicht. Und ich weiß noch, mir kamen die Tränen und das war wirklich so ein Moment von The Show Must Go On. Du kannst nicht einer aufstehenden Menge weinend gegenübertreten.
Ja.
Also wir müssen vulnerabel und transparent sein. Aber es gibt eben einen gewissen Kodex und wo es für mich richtig schwer wurde, war beim Signieren. Weil da kamen dann die Menschen und wollten einzeln mit mir sprechen und dann auch die Frage, ich habe gesehen, sie haben keine Musikereltern und so und du denkst
über Eltern
sprechen.
Ja.
Und also da habe ich tatsächlich dann, also ich bin von der Bühne weg, habe fürchtet, mir liefen die Tränen wie Bäche, dann habe ich kurz also nach oben, ne, bin dann auch mit dem Kopf so nach oben wieder auf die Bühne, dann geblinzelt wie verrückt, mich verbeugt.
eines der gepresstesten Lächeln wahrscheinlich meines Lebens rausgehauen und wieder. Aber es hat mir auch geholfen und ich habe mir auch gedacht, und selbst wenn die Menschen sehen, dass eine Träne läuft, so what?
Das bist du halt.
Lascha Pyopianga, ja. Also, und dann gab es einen anderen Moment, das waren Freudentränen. Das war bei meinem ersten Konzert, es war tatsächlich nicht das erste, es war das zweite Konzert mit Martha Argerich zusammen. Mhm. Wir spielen ja mittlerweile auch im Duo. Also sie hat mich quasi entdeckt, dann ist sie meine Förderin geworden, Mentorin und mittlerweile sehr enge Freundin. Und wir spielen Duo-Konzerte zusammen. Und für das Schlussstück setzen wir uns immer zusammen an ein Klavier. Wir spielen also das Konzert an zwei Klavieren. Und für das Schlussstück setzen wir uns vierhändig zusammen. Und da gibt es einen wunderschönen Choral. Gottes Zeit ist die allerschönste Zeit. Und das hat Kurtag umgeschrieben, also von Bach, für vier Hände. Und ich spiele da oben dann die Melodie. Und ich weiß noch, es war im Gewandhaus in Leipzig. Und Martha hat sich dann so an mich rangeschmiegt und hat ihren Kopf in meine Schulterkuhle gelegt. So. Und zwischen uns sind mehr als 50 Jahre Altersunterschied. Und wir saßen da zusammen und ich kann das irgendwie nicht fassen, dass ich dieses Privileg habe, weil fast niemand mit Martha spielt. Also beziehungsweise mit Frauen spielt Martha tatsächlich so gut wie gar nicht. Mit jungen Frauen vor allem. Also es gibt Freundinnen aus den letzten Jahrzehnten, aber mit einer jungen Frau auf der Bühne zu stehen, das war tatsächlich die Premiere, weil sie mich gefragt hatte, ob ich das mit ihr machen wollen würde. Ich habe sie nie um einen Gefallen gebeten. Also so bin ich auch als Typ. Ich
Wo
möchte die Dinge selbst
erreichen.
Sie hat mich gefragt tatsächlich einmal, und zwar war sie da in München und hat mich besucht zu Hause. Und wir waren auf dem Weg nach Hause vom Hotel. Und ich habe gesagt, du, ich mache jetzt zu Hause, koche ich uns eine Pasta. Und dann waren wir im Treppenhaus und dann sagte sie, possiamo anche suonare una volta in duo? No? Non lo so, ma cosa pensi? Also, wir können doch auch mal zusammen im Duo spielen. Und ich habe mir gedacht, ey, ich fliege jetzt rückwärts diese ganze Treppe runter, die ich gerade nach oben gelaufen bin. Vor lauter einfach freudvollem Schock. Und dann sitzen wir da auf dieser Bühne, über 2000 Leute schauen dir zu und es ist ein Moment der größten Intimität, die du auf einer Weltbühne teilst.
Der nur euch gehört.
Der nur uns gehört und ich habe die Ehre, ich werde es mich mein Leben lang daran erinnern, mit ihr gemeinsam, Gottes Zeit ist die allerschönste Zeit, zu spielen und vor allem neben ihr ihre Wärme zu spüren, sie zu riechen, ihre Haare, also einfach so diese Überperson, die Martha Argerich einfach ist, neben ihr zu sitzen, als sei es das Normalste der Welt.
Ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Namen kennen, Martha Argerich, aber das einzuordnen, das ist eine Jahrhundertmusikerin, die überschreitet das Klavierspielen. Also das ist ein wirklich, die hat eine Geschichte geschrieben am Klavier. Ne?
Hat sie, durch ihre Authentizität.
Absolut, die ist immer bei sich geblieben.
Ja.
Für mich gibt es neben ihr einige andere Musikerinnen und Musiker, die für mich sehr authentisch sind. Und eine ist die Geigerin Patricia Kopaczynskaja. Mhm. Ich wollte ja eigentlich Streicher werden. Also ich wollte Geiger oder Bratschist werden. Aber,
Und warum nicht?
Not so talented.
Ach, komm.
Nee, ich merkte, ich muss zu viel üben.
Ach,
da wurde ich Sänger.
Wir sind sehr froh, dass du diese Entscheidung getroffen hast.
Danke, du bist wieder eingeladen. Und dann habe ich immer Violinkonzerte gehört, interpretiert von verschiedenen Geigerinnen und Geigern und dann Kopaczynskaja. Dann dachte ich immer, bei ihr klingt eben ihr leise nach ihr.
Ja.
Und Martha Argerich hat das auch. Die spielt, es gibt diese eine CD, Prokofiev-Solowerke, das ist eine meiner Lieblings-CDs, weil das ist so theatralisch und trotzdem irgendwie innig. Das ist diese Innigkeit, die du gerade beschrieben hast.
Ja, das stimmt.
Wir haben hier eine besondere Rubrik, die heißt Klassik Doppio Speed. Wir sind jetzt ja sehr wach von unserem starken doppelten Kaffee. Du hattest doppelt, ich hätte nur einfach. Ich sage dir gleich einige Namen oder auch Begriffe. Du schielst schon rüber. Ich muss das cleverer machen. Hier, auch für das Publikum. Ich habe diese Namen oder diese Begriffe Sophie nicht genannt vorher.
Nein.
Das heißt, du hörst die jetzt zum ersten Mal.
Hört man schon das Herz klopfen.
Klassik Doppio Speed. Ich sage ein Wort, ein Namen und du darfst nur mit einem Begriff, was auch immer dir in den Kopf kommt, antworten.
Ah, okay.
Also, Mozart.
Transparenz.
Martha Argerich.
Zugriff.
Clara Haskell.
Verwundbarkeit.
Starbucks.
Zu süß.
Debussy.
Verklärt.
Echo Klassik.
Rot.
Mendelssohn Bartholdy.
Devot.
Angela Merkel.
Neutral.
Europäische Akademie der Künste.
Viele E-Mails.
Sind zwei Wörter.
Entschuldigung.
Wir lassen das.
Mailflut.
Mailflut, okay. Italien.
Duft.
Nuancen.
Vielseitig.
Und cantabile.
Verbindend.
Sehr schön. Über Clara Haskell hast du gesagt, verwundbar.
Mhm.
Warum?
Ich finde, also Clara Haskell ist ja eine meiner ganz großen Heldinnen. Mhm. Ich finde, sie spielt Mozart wie niemand anders sonst. Und Mozart ist ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch Sängern ist, bei uns Pianisten ist das die Königsklasse, mhm, Mozart zu spielen. Bei ihr ist es einfach dieses Glitzernde, was sie in ihrem Spiel, mhm, hat, deswegen auch diese Transparenz, sehr authentisch, aber verletzlich, weil sie eben in diesen Pausen, die sie auch macht, mhm, die teilweise unvorhersehbar sind, dieses Gefühl gibt in gewisser Weise von Introspektion bei sich. Und ich meine, sie hat ja eine ganz schwierige Karriere gehabt aufgrund ihres Buckels.
Ja.
Und weil sie eben
schwieriges
keine,
Leben auch,
wie man heute sagen würde, schöne Frau war. Also ich weigere mich da dagegen, gegen diesen Begriff. Aber sowohl in Sachen Beziehungen mit Partnern als auch Bühnentauglichkeit. Sie hat wirklich es geschafft, über die Zeit hinweg, obwohl es ja auch nicht so viele Porträts von ihr gibt, etc., durch ihr Spiel und durch ihre wirklich, finde ich, einfach verinnerlichte Schönheit, alles zu überstrahlen. Mhm. Also man erinnert Clara Haskell, also wenn ich an Clara Haskell denke, dann denke ich eben tatsächlich an diese, in gewisser Weise an diesen Bogen, den sie spannt von Generationen.
Mhm.
Also ich habe bei ihr das Gefühl, wenn sie spielt, dass ich jetzt an ihrer Haustür klingeln könnte, mhm, und sagen könnte, wollen wir einen Kaffee trinken? Also es hat nichts von...
Sie hat in der Schweiz gelebt.
Ja, 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 es hat nichts von irgendwie historisierend, mhm, sondern von Zeitlosigkeit, ja, einfach. Und sie hatte diesen Mut, tatsächlich auch das Klavier anders zu streicheln, mhm, und gleichzeitig vielleicht auch mal zu ohrfeigen, lange bevor Martha Argerich diesen Weg auch, ja, eingegangen ist. Und ich finde, sie hat etwas wahnsinnig Zerbrechliches, was aber in seiner Gänze immer intakt bleibt. Mhm. Und das finde ich bei ihr, ja, so wahnsinnig
Ich kenne sie
berührend.
Oder schätze sie natürlich wahnsinnig.
Ja.
Ich habe als Student an der Juilliard School musste ich mehrere Kurse belegen und alle meine Kurse, ich war immer zu spät zum Anmelden und ich habe es nie in der Zeit gemacht. Deshalb der einzige Kurs, der noch offen war, damit ich meine Credits bekam, war Great Recordings of Pianists from Old Days, irgend sowas.
Okay.
Und dann haben wir tatsächlich einmal die Woche mit irgendeinem tollen Professor Klavieraufnahmen gehört und dann analysiert. Und Clara Haskell war immer meine Lieblingspianistin.
Das glaube ich
und
gerne.
Ich muss sagen, als Sänger war sie mir vorher nicht so bekannt, weil ich natürlich eher Gesang gehört habe.
Mhm.
Aber seitdem ist Clara Haskell für mich ein unentbehrliches Glied der Musik.
Das, ja, stimmt. Und abschließend dazu, ich war jetzt kürzlich in Capri, da war einer der berühmtesten Geiger Italiens, Uto Ughi heißt der. Und der ist so wirklich eine lebende Legende auf der Geige und der war im Konzert, weil ich zusammen das Konzert gespielt habe mit meinem wunderbaren Kollegen Simon Giu und der hat gerade den Paganini-Wettbewerb in Genova gewonnen. Und das größte Kompliment, was mich so berührt hat, also da stiegen mir die Tränen in die Augen, weil das er gemeint hat, als du Mozart gespielt hast, hatte ich irgendwie das Gefühl von, ich habe an Clara Haskell gedacht.
Oh.
Und ich habe nur gedacht, das ist viel zu viel der Ehre.
Darauf
aber,
müssen wir eigentlich einen Grappa trinken.
Ja, aber auf der anderen Seite, vielleicht auch tatsächlich, das ist etwas, was ich einfach, das ist tatsächlich meine Mission und mein Credo, das ist dieses Thema Mut zur Emotion.
Ja.
Punkt. Und damit kann man, glaube ich, meine gesamte Laufbahn unterschreiben und auch zusammenfassen und auch immer wieder Entscheidungen, die ich getroffen habe, die zu dem Zeitpunkt teilweise sehr mutig waren, sei es Agenturen zu verlassen, Labels zu verlassen, zu wechseln. Und es ist ja ein gängiges Tool, die Manipulation und die Einschüchterung, ne? Nach dem Motto, wenn du das nicht machst, dann wird das und das nicht. Das stimmt nicht. Einfach weniger Angst haben und Mut zum eigenen, zum Selbst. Und das klingt so einfach, aber ich kann es sagen, weil ich habe es gemacht. Mhm. Und das heißt nicht, dass es keine Tränen gibt. Aber es gibt eben halt auch Taschentücher.
Es gibt Taschentücher. Sehr schön. Du hast vorher schon über Politik gesprochen.
Ja.
Mir wird immer gesagt, ich bin zu politisch mit meinem, was ich poste, was ich oder ich finde das immer nicht, weil ich setze mich für Menschenrechte ein.
Also kann man
ein.
Wohl zu politisch sein, interessant.
Zu politisch als Musiker, ja. Und ich möchte dich, du hast auch gesagt, du glaubst, dass wir als Musiker ganz viel beitragen könnten. Und wir werden ja, wie du sagst, in Talkshows eingeladen. Wenn es noch irgendwie 10 Minuten Zeit gibt, dann dürfen wir unsere CD vorstellen.
Ja.
Und dann sind dann die ewig 3 gleichen Fragen, werden uns gestellt. Glaubst du, dass du mit deinem Schaffen, mit deinem Programm, mit deinen CDs auch wirklich was verändern kannst und willst? Und willst du politisch sein?
Also, ich möchte vor allem zeigen, welche Relevanz die Musik, die wir machen, im Alltag hat. Mhm. Also, dass eben CDs machen nicht zum Selbstzweck ist, sondern weil wirklich dahinter ein Konzept ist, der im Alltag unterstützend wirken kann.
Mhm.
Also, für mich ist Musik nach wie vor immer noch eine Umarmung. Und manchmal eben auch tatsächlich eine Einladung, den Finger in die Wunde zu legen. Und das auf eine Weise, die keiner Worte bedarf. Es gibt kein Thema, keine Worte, kein richtiges, also kein Korsett, in das die Musik gepresst wird. Und ich denke schon, dass wir als Musiker etwas bewirken können. Aber hauptsächlich, und deswegen sage ich, ich finde nicht, dass man in der Hinsicht zu politisch sein kann. Es gibt ja politisch sein und politisierend. Also, ne, dass man manches auch als Selbstzweck nutzt oder dass man irgendwie persönliche Ressentiments zu einer allgemeinen Problematik macht. Also das sind so Themen, da finde ich, aber es gibt Dinge, die in die Politik gehören, die durch die Musik eigentlich erst eine Beleuchtung erfahren. Wie zum Beispiel jetzt das Thema, was kann Musik mit Menschen tun, die Schlimmes erlebt haben? Also wie kann Musik wirklich heilsam sein, mutgebend sein,
und
vielleicht auch
so,
zuversichtschenkend sein. Richtig,
ja.
Das heißt, warum brauchen wir eigentlich einen Konzertsaal? Warum brauchen wir diese Musik? Warum müssen Kulturfördergelder rausgeschmissen werden und nicht irgendwie zurückgehalten werden und dann in irgendwelche Projekte investiert werden, die eigentlich am Ende immer zum Selbstzweck der Person dienen, die dieses Projekt ins Leben ruft, sondern wo können wir eigentlich, weil ich sage bewusst rausschmeißen, weil wir brauchen viel davon. Wir brauchen viel Gelder in viele verschiedene Kanäle, aber vor allem einfach eben mit Mut. Also man muss da richtig in so einen Geldberg reingreifen und sagen, weil das ist, was unseren Geist nährt, was unsere Seele erzieht.
Weil
das ist Kultur.
Unser Alltag wird ja nur noch von Internet bestimmt.
Richtig.
Und
von Musik, Belanglosigkeit.
Ja, von Reels.
Von Reels. Richtig,
und
Hooks.
Ja. Und die Kunst, die auch die Architektur, alles, was uns erweckt, ist es wert.
Und letztendlich zwingt sie uns auch zur Haltung.
Ja.
Musik, beziehungsweise ein Musikinstrument zu erlernen oder in dem Fall bei dir auch die Stimme zu kultivieren, die Stimme zu erheben, in vielerlei Hinsicht, erfordert ja eine Haltung, das erfordert eine Richtung, es erfordert Rückgrat. Und in gewisser Weise dienen wir durch diesen Beruf und durch diesen Mut zur Verletzlichkeit ja per se als Beeinflusser, wenn du so willst. Aber durch das, was wir tun, nämlich indem wir Denkanstöße geben und ein Umfeld schaffen mit Musik, wo sich Menschen gespiegelt sehen. Und insofern ist es eigentlich, finde ich, eine Pflicht, dass wir der jungen Generation auch mit auf den Weg geben, was es bedeutet, für einen Traum zu kämpfen, was es bedeutet, anzuecken, was es bedeutet, etwas zu machen, von dem du spürst, dass du es kannst, aber vielleicht es dir selbst auch beweisen möchtest. Also diese Herausforderung an dich selbst täglich stellen musst.
und was es bedeutet, dich selbst stolz zu machen. Mhm. Ich denke, dass das etwas ist, was immer mehr und mehr in das Bewusstsein der Menschen rücken muss. Und dadurch haben wir in gewisser Weise ja einen politischen Auftrag, wenn du so willst.
Ich sehe meinen politischen Auftrag immer, dass ich mich einsetze, dass ich finde, jedes Kind sollte ein Instrument erlernen können.
Ja.
Egal, wie die Eltern heißen, wo die Eltern herkommen, ja, und was die Eltern arbeiten, ob sie arbeiten oder nicht.
Ja.
Ich finde, ein Instrument lernen eröffnet Chancen.
Das stimmt.
Und für mich ist es eigentlich unerklärlich, dass es gibt Parteien, die sich dagegen wehren.
Ja.
Und alle Parteien sagen, wir wollen mehr Wohlstand, wir wollen mehr die jetzt bis 70 arbeiten etc.
Ja.
Naja, wenn du Geige lernst, vielleicht als Vierjähriger, und du wärst erfolgreicher Geiger, arbeitest du bis 80.
Ja, das stimmt wohl.
Also es ist, ja, ein Instrument ist so viel mehr als eben nur ein Hobby. Das, selbst wenn es ein Hobby bleibt, ja, ist es später jemand, der ins Konzert geht, der, ja, der eine Karte kauft und wieder 30 Euro investiert.
Ganz genau.
Also ich sehe das immer als meinen politischen Auftrag.
Und es verändert auch den Umgang miteinander.
Absolut.
Also ja, es heißt nicht, dass ich jetzt mit dem Klavier in ein Krisengebiet gehe, sondern ich versuche, ein Spannungsfeld zu entzerren, indem ich Musik nach draußen trage, wo und wann immer ich kann. Ja, ja, und das ist, es heißt, in gewisser Weise versuchen wir, oder das finde ich, unser politischer Auftrag, zu entzerren und zu verhindern, wenn, ja, du so möchtest.
Ja.
Also indem, absolut, wir ein Bewusstsein kreieren, ja, und auch ein Bett schaffen für Emotionen, die, ja, später dann auch irgendwo wissen, wo sie hingehören,
ja,
wo sie reinfallen können.
Ja. Jetzt kommen wir fast schon zum Ende, aber ich muss dich fragen,
ja,
du hast so ein aufregendes Leben,
ja,
wie wir jetzt gehört haben. Wie schaffst du es da, ein Privatleben mit deiner Familie, mit Menschen, die dir nahe sind, zu pflegen? Weil ich kenne das von mir, das ist gar nicht so einfach, wenn man eben über 50 Konzerte pro Jahr spielt, da ein Zuhause zu haben. Wie pflegst du das?
Also tatsächlich, also gut, in der Zeit, in der ich zu Hause bin, versuche ich irgendwie auch die Anknüpfung an zu Hause tatsächlich zu befeuern, im Sinne von, dass ich auch einfach aktiv die Nähe von Freunden suche oder Aktivitäten gemeinsam ausmache, weil ich bin sonst jemand, der sich da recht gerne einigelt, weil einfach so viel von mir genommen wird und ich so viel geben muss, dass wenn ich zu Hause bin, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das, was noch da ist, das muss ich jetzt irgendwie aufladen, und dann bin ich so ein richtiger Muffel. Also
wenn noch was da ist.
Ja, ich gehe tatsächlich, ich bin weder ein Partygirl, noch gehe ich wahnsinnig gerne abends in eine Bar. Aber wenn
das
ich dann
ändern
mir was,
wir heute.
Wenn ich mir etwas ausmache, dann bin ich ja gezwungen und dann freue ich mich. Also das heißt, in gewisser Weise zwinge ich mich zum Anschluss, und deswegen lebe ich auch auf dem Land. Also nicht in München Stadt, sondern auf dem Land. Da kenne ich alle. Wenn ich zum Bäcker in der Früh gehe, wissen die schon, was ich möchte. Beim Metzger. Ich habe einen Freundeskreis. Ich habe eine Familie, die natürlich auch in gewisser Weise diese emotionalen Achterbahnen von mir kennt. Und ich muss aber auch sagen, und es war mir immer wichtig, ich möchte auch einfach nur dazugehören, am Tisch sitzen und gar nichts sagen. Also ich bin überhaupt nicht gern im Mittelpunkt. Tatsächlich nicht. Auch wenn
das
es
sagen ganz viele Musiker, das finde ich total spannend. Ja.
Ja, ich bin nicht gerne im Mittelpunkt, und deswegen rücke ich mich auch gerne aus dem Fokus, wenn ich zu Hause bin. Das ist eigentlich so viel Privates aus dem Fokus raus.
Ich finde, in deinem
Spiel... Unscharf, sozusagen.
Du bist sehr scharf.
Oh.
Ich finde, in deinem, man muss ehrlich sagen, himmlischen Klavierspiel, also heute Morgen liefst du hier wieder nonstop, bist du im Fokus, aber wie du sagst, du spielst eben auch das, was nicht im Fokus ist. Das ist für mich die Königsklasse. Sophie, danke, dass du die Premiere gemacht hast hier in unserem Podcast.
Es war mir eine große Ehre.
Ja, ich war sehr nervös, dich hier einzuladen.
Ach, bitte.
Noch fürs Publikum. Sophie und ich kennen uns gar nicht sehr gut, muss ich dazu sagen, auch wenn das jetzt hier sehr vertraut wirkt. Wir haben uns einmal gesehen.
Das stimmt, beim Schweizer Musikwettbewerb.
Genau, Schweizer Jugendmusikwettbewerb, wo wir die Juroren des Finals waren. Da war ich ja so nervös auch. Ja. Ganz kurz, warst du auch nervös?
Ich war nervös. Ja. Ich war vor allem nervös für die Kandidaten.
Ja, ich habe so geschwitzt.
Ich auch. Ja. Vor allem manchmal siehst du das ja schon oft, wenn jemand auf die Bühne geht, dass derjenige oder diejenige das Gefühl hat, sie geht zur Guillotine und du würdest am liebsten auf die Bühne rennen und sagen, Schatz, es ist nicht so schlimm oder ich mach das für dich.
Also bei mir wurde irgendwann, ich habe fast jedes Stück, was die gesungen haben, auch mal gesungen.
Mhm,
und weil das Wettbewerbs, oder? Das ist ja sehr limitiert, das Wettbewerbsrepertoire. Und immer wenn es hochging beim Ton, beim Singen, wurde ich so angespannt, dass die Kollegin neben mir in der Jury gesagt hat, Eneas, relax. Ja. Du singst nicht, die singen nicht. So, noch schlimmer.
Ja, noch schlimmer.
Noch schlimmer.
Jetzt, wo du allein darüber redest, kriege ich schon irgendwie einen straffen Hintern, muss ich sagen.
Aber nur so, also wir haben eigentlich gebondet, als wir dann Aperol Spritz getrunken haben. Ich glaube, ich hatte zwei. Und es war sehr schön. Sophie, danke, dass du hier warst.
Danke,
du hast
Eneas
so viel zu erzählen. Und du bist eine Musikerin, die die Branche wirklich braucht.
Danke.
Das muss ich dazu sagen. Und danke an unseren Partner Röststätte Berlin für die Unterstützung mit dem Café. Sophie ist jetzt so wach, wir könnten 3 Stunden weiter
auf jeden Fall. Grazie mille.
Prego.
Wie ist eigentlich Eneas auf Italienisch?
Enea.
Enea.
Sì, semplice. Sophie, du kennst mich als humorvollen Menschen und...
Und
meine
du hast
Freunde,
noch eine Abschlussüberraschung.
Genau, ja. Und die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich finde, wir sollten öfter lachen. Und deswegen bitte ich dich, das letzte Wort zu haben in dieser Sendung und einen oder zwei oder drei, aber besonders einen Lieblingswitz zu erzählen. Davor muss ich aber noch sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war die erste Folge von Klassik Doppio, dem neuen Klassik-Podcast. Mein Name ist Eneas Humm und wir haben das hier in Berlin aufgenommen, bei mir zu Hause. Abonniert uns, empfiehlt uns und speichert uns auf Spotify, Apple Music oder wo auch immer ihr uns hört. Danke, dass ihr zugehört habt und jetzt bitte. Dein Lieblingswitz.
Ach Gott, aber da müsste ich, das wird wahrscheinlich am Ende zensiert von den Plattformen. Okay.
Das
ist schrecklich. Okay. Ich hatte dir ja, das ist wie das, wenn man sagt, die Konzertprogramme kann man noch ändern. Du hast gesagt, kein
du
Problem,
ihn
so viel
ablesen.
Musst du nicht.
Du kannst den
Nein,
Witz
ich kann ihn schon auswendig,
okay,
aber das Problem ist ja der Witz. Okay. Das Problem ist nicht, dass ich, ich muss dazu sagen, ich bin im tiefsten Oberbayern groß geworden mit einem Patenonkel, der nur solche Witze drauf hat und ich erinnere mich schlecht an Witze, aber diesen Witz, den habe ich wahrscheinlich, weil ich den als einen der ersten gehört habe, erinnere ich mich dran. Okay, gut. Ich muss da jetzt durch. Also ein evangelischer und ein katholischer Priester gehen in den Puff. Ja, gut. Dieses
mach
ganze
weiter.
Schöne Konstrukt einer sehr vielseitigen und eleganten Künstlerpersönlichkeit fällt jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Also die gehen in einen Puff und der evangelische Pfarrer geht rein und kommt raus und dann wird er gefragt vom katholischen Pfarrer, wie war's? Ja, gut, meine Frau kann's besser. Und dann geht, ihr könnt euch den Rest schon abklavieren, ne? Geht der katholische Pfarrer rein, kommt raus und ja, war in der Tat gut, aber du hast vollkommen recht, deine Frau kann's besser. Katastrophe. Das war jetzt ein Ausklang dieser unfassbar intensiven Session.
Genial.
Ja, gut.
Sophie.
Ich entschuldige mich hiermit offiziell dafür.
Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, Eneas.